von dem Dreischritt, den wir diese Woche gehen wollen. Geboren werden, Alter und Tod sind die beiden ersten schon vollzogen. Steht heute natürlich der dritte an. Und ich möchte wie gewohnt mit einer kleinen Bestandsaufnahme beginnen, damit wir wissen, womit wir es überhaupt zu tun haben. Und mein erstes Stichwort lautet schlicht, Tod und Sterben gibt es. Das soll bedeuten, dass beides ein fester Bestandteil unserer Erfahrungswelt ist und dass wir, ob wir es wollen oder nicht, mit dieser Tatsache konfrontiert sind. Im Samyutta Nikaya gibt es eine schöne Zusammenfassung, die uns der Buddha gegeben hat, um uns ganz gut einzustimmen. Alle Wesen sind dem Tode unterworfen, enden im Tode, können dem Tode nicht entgehen. Wie jedes irdene Gefäß, gebildet von des Töpfers Hand, ganz einerlei, ob klein, ob groß, am Ende doch zerbrechen muss. Genauso sind alle Wesen dem Tode unterworfen, enden im Tode, können dem Tode nicht entgehen. Das ist sehr eindringlich formuliert. Was immer zusammengefügt worden ist, wird wieder auseinanderfallen, wird zerbrechen. Was immer geworden ist, wird vergehen. Und das heißt ohne Ausnahme. Wahrlich, sagt der Buddha, nicht gibt es ein Mittel, dass Geborene nicht sterben. Auf das Alter folgt das Sterben, so geartet sind die Wesen. Heißt, dass Gegenmaßnahmen letztlich aussichtslos sind? Wir wissen nicht, wann wir sterben, wo wir sterben, wie die Umstände sind, aber die Tatsache, dass wir sterben, das ist sicher gewiss. Der Tod ist der Abschluss dessen, was wir längere Zeit jetzt als Altern besprochen haben. Was ist Tod und Sterben konkreter? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie kann man das deuten und verstehen? Ich fange mal mit einer nicht-buddhistischen Position an. Denn wir müssen uns klar machen, dass die Zeit des Buddha keine buddhistische Zeit in dem Sinn war, sondern das war eine Zeit, die sehr spirituell aufgeladen war, aber durchaus unterschiedliche inhaltliche Positionen hatte. Da gab es natürlich viele, die dem Buddha nachgefolgt sind, aber viele, die es nicht gemacht haben, die eine andere Weltanschauung hatten. Das war die brahmanische, die überkommene brahmanische Tradition. Aber es gab damals auch schon wie heute Materialisten. Und diese Position will ich euch jetzt vortragen, weil sie auch im Pali-Kanon dokumentiert ist. Diese Menschen würden Folgendes behaupten. Es gibt keine jenseitige Welt. Der Mensch besteht aus den vier Elementen. Wenn er stirbt, geht das Feste in die Erde, das Flüssige zum Wasser, die Wärme zum Feuer, das Flüchtige in den Wind und in den Raum gehen die Sinne. Vier Männer tragen den Toten auf der Bahre, bis zur Verbrennungsstätte werden Lieder gesungen, dann bleichen die Knochen, die Opfergaben fallen nieder. Es ist Torheit, dafür etwas zu spenden. Und jene täuschen und lügen, die da behaupten, es habe einen Zweck. Wenn der Körper zerfällt, schwinden Tore und Weise gleichermaßen dahin und nach dem Tode sind sie nicht mehr. Also, das ist eindeutig formuliert. Auf Deutsch, Sterben heißt Vernichtung, Ausschluss. Ein bis dahin existierender Mensch existiert nicht mehr. Nicht? Sein Körper zerfällt und damit ist das Ende der Person gegeben. Die Bestandteile des Körpers, die materiellen Teile, zerstreuen sich und die geistigen, seelischen Elemente lösen sich auf, weil sie ja an diesen Körper gebunden sind. Wo kein Körper mehr ist, kann man auch nicht mehr denken, fühlen und wollen. Und dazu wird gesagt, es ist da gar kein Unterschied mehr, ob einer vorher hochintelligent war oder ob er dumm ist. Das spielt da keine Rolle mehr. Und es spielt auch keine Rolle, ob jemand vorher irgendwie spirituell, religiös praktiziert hat oder nicht. Vergesst das alles, ist umsonst. Und ein Stück weit wird da ganz deutlich auch kritisiert, die damalige Tradition der Brahmanen um den Tod herum eine ganze Menge von Ritualen und Gebräuche da zu zelebrieren. Diese Materialisten sagen noch, im Grunde werdet ihr hinters Licht geführt, die machen da ein bisschen Hokuspokus und ziehen ihren materiellen Gewinn davon, aber eigentlich ist das für die Katz. Tod ist das Ende, ist aus, Licht aus, so ungefähr. Und das macht es dann ein bisschen leichter, wenn man das vor Augen hat, um zu sehen, wie kontrastreich dagegen die buddhistische Position ist. Was ist also der Tod nach Auffassung des Erwachten? Ich komme auf eine Lehrrede zurück, die immer mal wieder hier im Laufe der Tage aufgetaucht ist. Das ist die M9. Da heißt es, das Abscheiden der Wesen aus verschiedenen Klassen der Lebewesen, ihr Dahinscheiden, Auflösen, Verschwinden, Sterben, Ablaufen der Zeit, Auflösung der Daseinsgruppe, Ablegen des Körpers, das wird Tod genannt. Das sind also eine ganze Reihe von Beschreibungen, die ich versucht habe, mal ein bisschen nach einzelnen Gruppen zu sortieren, denn da kann man sie besser verstehen und auseinanderhalten. Die erste Gruppe lautet so, Abscheiden der Wesen aus verschiedenen Klassen der Lebewesen, dahinschwinden, verschwinden. Wenn man sich fragt, was bedeutet denn das, kann man fast sagen, dass Sterben ein soziales Ereignis ist, weil Lebewesen aus ihrem bisherigen sozialen Zusammenhang verschwinden. Sie gehen aus der Familie raus, es findet eine Trennung von den Freunden, Bekannten, Verwandten statt, nicht? Aus dem Status, gesellschaftlichen Status, den man innehat, ist man ausgeschieden. Ja, wenn man auf der Ebene Staat und Gesellschaft überhaupt sich bewegt, da ist man nicht mehr. Oder aus dem Menschentum sind Wesen abgeschieden. Ablaufen der Zeit ist das nächste und Ende der Lebenskraft. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir über diesen Punkt schon mal gesprochen haben. Der wird hier nochmal aufgegriffen. Sterben ist der Punkt, wo die mitgebrachten Potenziale des Lebens, also die Lebensenergie, aufgebraucht ist, nichts mehr übrig ist und deshalb dieser Prozess beendet ist. Sterben ist danach eine Art von Zäsur. Eine Periode des Daseins hat aufgehört und eine andere folgt. Das mitgebrachte Energiepotenzial, wie gesagt, ist nicht mehr da. Was soll dann sich daraus noch manifestieren? Dann tauchten in der Aufzählung nochmal zwei Begriffe auf, die uns mehr auf der vertrauten Art und Weise nochmal erinnern, um was es geht. Da wurde nämlich einfach gesagt, Tod und Sterben, also die Allerweltsbegriffe, die sagen uns nochmal, ja, wir sind dabei, nicht so kompliziert denken. Wo es wieder interessant ist, wenn der Erwachte über das Auflösen spricht, beziehungsweise das Auflösen der Daseinsgruppen. Weil da nämlich eine spezifische Eigenschaft des Todes genannt wird, dass da etwas zu Bruch geht. Was zu Bruch geht, ist natürlich der physische Körper, der seinen Zusammenhalt, seine Funktionsfähigkeit verliert. Und wenn man das abstrakt formuliert, heißt das, dass Tod bedeutet, dass die spezielle individuelle Konstellation der fünf Daseinsgruppen sich auflöst. Also das, was nach unserer Auffassung eine Person konstituiert, Form, Gefühl, Wahrnehmung etc. etc., ist in dieser Kombination nicht mehr vorhanden. Jetzt haben wir schon ein gewisses Fazit und das sollte man nochmal deutlich herausarbeiten und festhalten, dass Tod eben keineswegs Vernichtung ist. Es geht nicht um das Ende einer Person, sondern Tod und Sterben markiert eine Umbruchssituation, markiert den Beginn einer neuen Situation. Und das Ablegen des Körpers verdeutlicht es sozusagen nochmal bildhaft, was hier gemeint ist. Man kann fast sagen, das ist vom Prinzip her nichts anderes, als wenn man abends ins Bett geht, da legt man seine normalen Kleider ab, zieht Pyjama an und legt sich ins Bett und am nächsten Tag ist es genau umgekehrt. Da wird dieses Kleidungsstück wieder abgelegt und die Alltagskleidung wieder angezogen. Klingt ein bisschen provozierend, aber so ist das mit dem Tod. Es ist ja gar nichts anderes als einfach nur ein Umzug in einen anderen Raum mit anderen Kleidern und anderen Bildern an der Wand sozusagen. Ja, es ist sogar so, dass der Buddha ausdrücklich eine Zukunft vorhersagt. Nicht etwas, was kommt. Und wir lesen immer mal wieder in den Texten eine Formel, die lautet Kayasa Peda Parang Marana. Nach dem Ablegen des Körpers, jenseits des Todes. Also da wird ganz deutlich gesagt, es geht weiter, wobei noch nicht gesagt wird, wie, aber Tod ist eben kein Schlusspunkt. Und wir finden eine sehr aufschlussreiche Passage in der D14, längere Sammlung, 14. Lehrrede, wo die Lebensgeschichte des mythologischen Buddha Vipassi uns vorgeführt wird. Und da geht es unter anderem um seine vier Ausfahrten. Das sind die vier berühmten Ausfahrten, die der künftige Buddha Bodhisattva Vipassi mit seinem Wagenlenker macht. Sagt ihm immer mal so, wir fahren mal in den Park und gucken mal, was los ist. Und bei seiner dritten Ausfahrt trifft er auf einen Toten. Und das berührt den jungen Mann, ist in dem Falle noch ein eher junger Mensch, noch nicht ein gereifter Buddha. Und er fragt er seinen Wagenlenker, was ist das nun, bester Wagenlenker, ein Toter, wie man sagt? Das ist halt ein Toter, wie man sagt, der wird nicht mehr von Mutter oder Vater oder anderen verwandten Sippen wiedergesehen. Und auch er wird Mutter oder Vater oder andere Verwandten nicht wiedersehen. Ist eine seltsame Definition für Sterben und Tod. Ja. Wenn man die Qualität dieser Definition mal rausarbeitet und in modernen Ausdrücken verwenden will oder ausdrücken will, würde man sagen, Tod ist ein Kommunikationsproblem. Man kann nicht mehr so wie früher in Kontakt miteinander sein. Man kann nicht unmittelbar mit den Menschen, mit denen man früher zu tun hatte, reden. Man sieht sie nicht mehr und sie können einem auch nicht mehr erreichen. Warum? Weil der Verstorbene eben in eine andere Ebene der Existenz eingetreten ist. Er ist nicht mehr in dem alten, gewohnten Lebensbereich, sondern hat den Lebensbereich gewechselt und ja, Telefonverbindungen oder so gibt es da noch nicht. Ich gucke jetzt mal auf den Sterbevorgang. Was Sterben bedeutet, haben wir sozusagen mal ein bisschen justiert und einsortiert. Betrachten wir mal, wie dieser Vorgang stattfindet. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass Tod das Ende des Alterungsprozesses ist. Es ist nur die Endphase vor einer neuen Phase. Dass das stattfindet, ist unstrittig, aber wie das stattfindet, ist offensichtlich sehr unterschiedlich. Und zwar unter dem Stichwort Ablegen des Körpers. Dass man ihn ablegen muss, ist klar, irgendwann steht es an, aber wie man ihn ablegt und vor allen Dingen, wie die innere, die geistige und seelische Begleitung dieses Vorganges aussieht, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich will hier keine Allerweltsbeispiele aufführen, weil wir die aus unserem eigenen Erleben kennen, sondern ich will ein paar Beispiele von fortgeschrittenen buddhistischen Praktizierenden vorführen, um zu zeigen, wie so etwas auch gehen kann. Ja, das ist also durchaus eine große Bandbreite von Möglichkeiten beinhaltet. Ich fange an mit dem ehrwürdigen Upaseno, der einer der Mönche im buddhistischen Orden war. Und mit ihm verhielt es sich so, Er war eines Tages mit Sariputta unterwegs. Da kamen sie in einen Wald und haben sich da aufgehalten in einer Höhle an einem Schlangenweiher. So hieß das. Und wie der Name schon fast androht und andeutet, eine Schlange fiel auf Upasena, hat ihn gebissen. Und er wendet sich jetzt an seine Mönche und sagt, liebe Mitbrüder, geht und hebt diesen Körper von mir auf eine Bahre, tragt ihn nach draußen, bevor er auseinanderfällt wie eine Handvoll Spreu. Ist schon ein bisschen merkwürdig, wie er mit seinem bevorstehenden Tod umgeht, weil es doch außerordentlich nüchtern ist, nicht? Er stellt einfach fest, Leute, ich bin gebissen, ich sterbe und jetzt guckt mal, dass wir das ordentlich über die Bühne kriegen. Also hebt mich auf, tut mich raus, damit das alles sauber und ordentlich läuft. Also ohne emotionale Betroffenheit, ohne Hektik, ohne Stress, sagt er einfach nur, so machen wir das jetzt. Nach diesen Worten sprach der ehrwürdige Sariputta zu dem ehrwürdigen Upasena. Wir sehen aber keinerlei Anderswerden am Körper oder Veränderungen an den Sinnen des ehrwürdigen Upasena. Also normalerweise ist es ja so, dass Gift eine heftige körperliche Reaktion auslöst. Das vegetative System nimmt das eben nicht so einfach hin, wie Upasena das tut, sondern wehrt sich dagegen. Und Sariputta fragt nun, was ist mit los mit dir? Du bist doch nur von der Schlange gebissen. Was passiert denn? Und er antwortet ebenso nüchtern, wer da, Bruder Sariputta, denkt, ich bin das Auge oder mein ist das Auge. Ich bin Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist. Oder das ist alles mein. An dem mag ein Anderswerden des Körpers oder eine Veränderung der Sinne sich zeigen. Ich aber denke nicht so. Wie könnte da bei mir ein Anderswerden des Körpers oder eine Veränderung der Sinne sich zeigen? Sariputta. Schon seit langem hat der ehrwürdige Upasena die dünkenden Anliegen zum Ich-Machen und Mein-Machen wohl ausgerottet. Darum denkt der ehrwürdige Upasena nicht, ich bin das Auge oder mein ist das Auge, ich bin das Ohr, die Nase, Zunge, Körper, Geist oder mein ist das alles. Also, was ist die Situation? Der Körper des Upasena ist noch funktionsfähig. In ihm ist ja noch eine Rest von Lebensenergie, da ist Körperwärme. Aber dieser Körper ist in keiner Weise mehr ein Instrument zur Erfüllung irgendwelcher sinnlichen oder weltlichen Anliegen mehr. Alles, was an Triebkräften in einem normalen Menschen ist, die dann sagen, ich bin das, mein ist das, sind bei diesem Upasena nicht mehr da. Das heißt, er hat überhaupt keine Identifikation mehr mit diesem Körper. Er sagt zudem nicht mehr, das ist mein Körper oder sogar das bin ich. Und deshalb ist die Ablösung davon auch leicht. Was soll das, wenn da ein Gerät, ein Gestell noch beiseite gelegt wird, das mich ohnehin nicht mehr recht interessiert? Und das ist auch der Hintergrund, warum der automatische Mechanismus, der sich sonst im Körper tut, sich da nicht mehr vollzieht, weil die Gründe dafür, die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind. Dann nun hoben die Mönche den Körper des ehrwürdigen Upasena auf eine Bahre, trugen ihn hinaus und dort fiel der Körper des ehrwürdigen auseinander wie eine Handvoll Spreu. Das ist ein bisschen bildhaft ausgesprochen, aber es macht deutlich, da zerfällt was, was sowieso wertlos ist. Also Spreu ist ja das am Körper, was wertlos ist. Das kann man beiseite tun. Und genau so empfindet Upasena und die Umstehenden ein Stück weit auch, jetzt wird was beiseite getan, was ohnehin niemand mehr braucht. Ja? Soll heißen, da ist jetzt nur eine Form, die ergriffen worden ist, lange Upasena als Körperinstrument gedient hat. dieses Instrument braucht man nicht mehr, also tut man es weg, weil es nur Form ist, die sich ändert, aber nichts Substanzhaftes ist. Ein gutes Beispiel schon mal, wie Sterben auf eine außergewöhnliche Art sich vollziehen kann, aber eben nur dann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Jetzt kommt mein Liebling, den hatte ich vor 3-4 Wochen schon mal in Erzhausen, in unserem Freundeskreis, aber der darf nicht fehlen, das ist mein Star Dabo. Dabo Malaputo. Ja. Das war schon immer ein sehr besonderer Mann und Mönch. Er ist mit 7 Jahren ja schon in den Orden eingetreten, also mit Kindheitsjahren schon. Und hat da auch außergewöhnliche Ergebnisse gezeigt. Er war mit 7 Jahren schon ein Heiliger. Und er hatte eine bestimmte Art und Weise, ich komme gleich drauf, was das war, bestimmte Fähigkeiten entwickelt. Und die haben ihn dazu geradezu prädestiniert, im Orden Quartiermeister zu sein. Er kümmerte sich also darum, wenn Mönche abends noch kamen in ein Kloster, dass sie einen entsprechenden Ort hatten, wo sie hingehen konnten. Und von ihm ist natürlich passend zu unserem Thema eine Besonderheit überliefert, das waren nämlich die Umstände seines Todes. Einstmals weilte der Erhabene bei Rajagaha im Bambuspark am Futterplatz der Eichhörnchen. Da begab sich der ehrwürdige Dabo Malaputo zum Erhabenen, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich seitwärts. Seitwärts sitzend sprach der ehrwürdige Dabo Malaputo zu dem Erhabenen. Zum vollkommenen Erlöschen ist nun für mich die Zeit gekommen, Erhabener. Wie es dir nun als die rechte Zeit erscheint, Dabo? Also schon hier wieder manches auffällig. Erstens mal, Dabo weiß um das bevorstehende Ende. Er hat ein Gespür dafür, dass seine physische Lebenskraft oder Lebenskraft generell zu Ende geht, dass sein Körper jetzt bald nicht mehr funktionsfähig ist. Und in all der Verbundenheit und Dankbarkeit dem Buddha gegenüber geht er hin und teilt ihm das mit. Auch ganz nüchtern, hör mal, lieber Buddha, es ist soweit, ich werde demnächst gehen. Und der Buddha, wie gefragt nach der Uhrzeit, sagt dann, ja, es ist recht. Das würde uns Menschen, die wir doch emotionale Bezüge noch haben, doch sehr verwundern, dass da jemand oder zwei Leute über das Sterben eines Menschen reden. Und beide sagen, also das mache ich jetzt. Und der andere sagt, okay, ist recht so. Also tschüss, so ungefähr. Ja. Aber auch das zeigt das Verhältnis dieser beiden großen Wesen zu ihrer Körperlichkeit. Sie haben gar keinen Bezug mehr dazu. Das ist nur ein Rest von früherem Wahngebilde, das da noch ist. Und da wird nun gesagt, so, das tun wir auch noch beiseite. Und beide sind sozusagen mit Kopfnicken sich einig. Ja, ja, machen wir das und dann haben wir das auch noch rum. Also das Letzte. So, dann geht's weiter und da wird immer spannender eigentlich bei Dabo. Da erhob sich der ehrwürdige Dabo Malaputo von seinem Sitz, entbot dem Erhabenen seinen Gruß und fuhr den Erhabenen nach rechts umrunden zum Himmel auf und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend, ging er in die Feuergrundart ein, erhob sich über sie und verlosch vollkommen. Wie ist das zu verstehen? Dabo ist ein Samadhi-Fähiger und damit auch, weil so geübt oder von früher mitgebracht, ein Magiegewaltiger. Und das äußerte sich schon sehr früh, dass er ganz anders als der normale Mensch mit der sogenannten Materie umgehen konnte. Und schon in früheren Jahren entfaltete er eine fast skurrile Eigenschaft. Er konnte nämlich seinen Finger zum Leuchten bringen, also das Feuerelement so beherrschen, dass sein Finger leuchtete. Und wenn abends fremde Gäste kamen, hat er den Finger wie eine Lampe verwendet und hat da gezeigt, so, da ist der Weg, da geht's hin, da ist euer Bett. Ja. Und das ist, wie man jetzt sieht, eine sehr praktische Eigenschaft. Er benutzt sie nämlich am Ende seines Lebens, um sich dann restlos sauber zu entsorgen. Er will gar nicht, dass die anderen Mönche mit ihm dann noch Probleme haben, ihn noch wegtragen, auf den Scheiterhaufen legen und noch verbrennen. Also das mache ich alles alleine, kümmert euch gar nicht drum. Feuer, um das nochmal zu sagen, ist ja das verwandelnde Element. Wenn der Buddha von den vier Elementen spricht, dann ist das Feuer das Energetische dabei, dass das eine in das andere verwandelt. Das wissen wir vom Kochen, wie sich die Dinge wandeln. Das wissen wir vom Verdauen. Der Verdauungsvorgang ist auch nichts anderes als das Feuerelement verwandelt Nahrung in eine andere Form. Und wenn unser Haus abbrennt, da wissen wir auch, was Feuer ist. Aber da hat es natürlich eher eine negative Qualität. So, und Dabo hat dieses Feuerelement zeitlebens beherrscht und auch immer sozusagen zu guten praktischen Zwecken eingesetzt. Schlusspunkt. Als der ehrwürdige Dabo Malaputo zum Himmel aufgefahren war und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend in die Feuergrundart eingegangen war, sich über sie erhoben hatte und vollkommen erloschen war, da war sein Leib vollkommen verglüht und verbrannt, und weder Asche noch ein Stäubchen Ruß waren festzustellen. Wie wenn von flüssiger Butter oder Lampenöl nach dem Verbrennen und Verglühen weder Asche noch Ruß festzustellen sind. Ja, was passiert da eigentlich? Schon merkwürdig für unser westliches Denken. Aber aus dem buddhistischen Verständnis ist es überhaupt nicht merkwürdig, denn Materie ist im Kern nichts anderes als verdichtete Gedanken. Nicht? Materie ist so etwas wie verfestigte Vorstellungen. Und die kann man natürlich auch wieder sozusagen sublimieren und auflösen. Und die eigene Körperlichkeit ist ebenfalls nichts anderes als so manifestierte Ich-Idee. Und wenn man Ich-Idee loslässt, aufweicht und ablegt, dann wird auch dieses Wahn-Ich-Gebilde auch sich in Luft auflösen, weil da überhaupt keine Substanz dahinter ist. Und Dabo heißt, es war nicht wirklich ein Einzelfall. Also es hat nicht jeder Zweite sozusagen das gemacht, soweit ging sozusagen die Fähigkeit nicht. Aber auch von dem ehrwürdigen Anando heißt es, dass er im Alter von 120 Jahren denselben Weg beschritten ist. Also, das wäre jetzt ein Insider-Tipp für euer künftiges Verhalten. Letztes Beispiel, und das betrifft den Buddha selbst und zeigt nochmal eine andere Facette desselben Vorgangs, des Sterbevorgangs. Wir erinnern uns daran, dass der Buddha in seinen letzten Wochen noch einmal eine große Wanderung durch das nördliche Indien vollzogen hat. Er hat viele Orte nochmal besucht, letzte Belehrungen gegeben, das eine oder andere als Anweisung und Anleitung auch noch für den Orden gegeben. Da musste das eine oder andere noch erledigt werden. Und wir haben in Erinnerung, dass es Ananda ja versäumt, den Buddha zu fragen oder zu bitten, bleib doch bitte bis zum Ende des Weltzeitalters unter uns. Und nachdem das nicht geschehen ist, entschließt sich der Buddha, die Lebenskraft, die sozusagen noch übrig ist, zu entlassen. Und damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass er nach einem Vierteljahr etwa stirbt, nach unseren Begriffen. Er legt dann den Körper ab und geht in das Parinirvana. Und bevor er das tut, spricht er die letzten Worte aus. Wohlan denn, ihr Mönche, lasst euch gesagt sein, schwinden muss jede Erscheinung, unermüdlich mögt ihr da kämpfen. Das war das vollendeten letztes Wort. Und es hat natürlich Gewicht. Das letzte Wort eines Menschen hat Gewicht, wenn er klar ist. Und hier wird sozusagen nochmal die Essenz der Lehre zusammengefasst, nämlich die Wandelbarkeit aller Phänomene, die Unfähigkeit in dieser bedingten Welt eine heile Situation zu erreichen und zugleich die Aufforderung, entsprechende Konsequenzen zu ziehen und das Leben zu nutzen, das verbleibende Leben zu nutzen, um weiter voranzukommen. So, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo der Erwachte seinen Lebenszyklus auch willentlich und bewusst beendet. Da ist denn der Erhabene die erste Schauung eingegangen, aus der ersten Schauung emporgekommen, in die zweite Schauung eingegangen, aus der zweiten Schauung emporgegangen, in die dritte Schauung eingegangen, aus der dritten Schauung emporgekommen, in die vierte Schauung eingegangen, aus der vierten Schauung emporgekommen, in das Reich des unbegrenzten Raumes eingegangen, aus dem Bereiche des unbegrenzten Raumes emporgekommen, in das Reich des unbegrenzten Bewusstseins eingegangen, aus dem Bereich des unbegrenzten Bewusstseins emporgekommen, in das Reich des Nicht-Daseins eingegangen, aus dem Bereich des Nicht-Daseins emporgekommen, in das Reich der Grenze möglicher Wahrnehmung eingegangen und aus dem Bereich der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung emporgekommen, in die Auflösung der Wahrnehmbarkeit eingegangen. Also ich kenne keinen, der so gestorben ist. Aber was ist der Hintergrund? Der Buddha hat, wie die anderen Beispiele zuvor auch, lange Zeit seinen inneren Bezug, das Haften an seinem Körper abgelegt. Wir haben ja schon gehört, dass er von sich sagt, und dieser abgeratterte Körper, der wird ja nur wie ein Karren dahin geschleppt. Also da war keine Affinität mehr. Und nach einem 80 Jahre dauernden anstrengenden Leben war dieser Körper auch am Ende und musste jetzt abgelegt werden. Aber das Entscheidende hier, und das habe ich ein bisschen in dieser umständlichen Formulierung euch auch gebracht, um zu zeigen, wie systematisch der Buddha vorgegangen ist. Da sind nicht einfach die Systeme zusammengeklappt, sondern in unserer Computersprache heute ausgedrückt, er hat das System, das wir Existenz oder Leben nennen, systematisch zurückgefahren. Er hat alle einzelnen Programme nochmal durchlaufen lassen, von unten nach oben, von oben nach unten und hat sie nach und nach beendet. Konkret, er befand sich ja noch in der Sphäre der sinnlichen Wahrnehmung. Das hat er beiseite gelassen und ist in die vier Stufen der Jhanas eingetreten. Also auf die Ebene der reinen Formen, auf die Ebene der brahmischen Existenz. Dann hat er das auch überstiegen, ist auf die Ebenen der vier Formlosigkeiten gestiegen, hat auch das beendet und ist in die Sphäre der Auflösung von Wahrnehmung und Gefühl eingetreten. Sprich, das ist die Sphäre von Nibbana, wenn man sie so nennen will. Hat er sozusagen schon mal vorweggenommen, ist dann nochmal die ganze Latte nach unten gegangen bis zum ersten Jhana, dann in das vierte Jhana und von daher ausgestiegen. Ja. Also das scheint ja nach allen Möglichkeiten, die die Existenz bietet, die perfekte Art und Weise zu sein, wie man dieses Leben nun richtig zu Ende führt, damit es in einer möglichst harmonischen und unkomplizierten Weise so passieren kann. Aus der vierten Schauung emporgekommen ist der Erhabene dann ganz unmittelbar erloschen. Und als der Erhabene erloschen war, zugleich mit dem Erlöschen, war ein gewaltiges Zittern über die Erde gegangen, ein Erschauern und Erschaudern und der wolkenrollende Donner dröhnten dahin. Das ist nur wieder bildhaft symbolisch ausgedrückt, was da passiert. Man muss sich ja klar machen, dass ein Buddha, wenn er erscheint und wenn er verschwindet, welterschütternde Ereignisse sind. Im wahrsten Sinne des Wortes welterschütternd, weil jedes Mal die Wahnstrukturen einen Knacks kriegen, einen wirklichen Knacks kriegen und hier am Ende auch völlig aufgelöst sind. Und das war im Leben des Erwachten natürlich jetzt ein einmaliger Akt. Er war sozusagen auch jetzt in keinerlei Form mehr für seine Mitwesen sichtbar. Kleiner Sprung oder kleiner Cut, weil wir uns jetzt einem zweiten Aspekt zuwenden. Wir haben im Zusammenhang mit Altern und Geborenwerden ja immer auch schon den Dukkha-Aspekt hervorgehoben. Und das ist ja die essentielle Seite überhaupt der Buddha-Lehre. Und es fällt nicht schwer, im Zusammenhang mit Totensterben auch dessen Dukkha-Seite zu sehen. Und ich will dazu einfach ein paar ausgewählte Dinge vortragen, die das illustrieren sollen. Der entscheidende Punkt ist, dass man da ein Stück weit auch in eine Selbstreflexion hineinkommen muss, denn es ist ja eine paradoxe Situation, dass lebende Wesen immer nur den Tod anderer mitkriegen. Keiner, der lebt, hat ja in diesem Leben schon seinen eigenen Tod erlebt. Und er muss quasi indirekt sich mit dem Phänomen auseinandersetzen, indem er sich klar macht, ich bin ja davon auch betroffen. Erster Stichpunkt: Todesfurcht. Wie bei Früchten reif geworden, ihren baldigen Fall man fürchtet, so auch die als sterblich Geborenen sind in steter Furcht des Todes. Leidvoll beim Tod ist natürlich nicht nur das Eintreten selbst mit all den Schwierigkeiten und Schmerzen, die damit verbunden sind, sondern auch schon die Aussicht darauf, dass das eigene Leben irgendwann mal beendet wird. Denn diese Aussicht sagt uns ja oder suggeriert uns ja, all das, was du an schönen Dingen im Leben hast, das hört auf. Alle die tollen Sinneseindrücke, die du suchst und willst und erlebst, die enden. Alle Kontakte mit deinen Liebsten hören auf. Der Besitz, der dir jetzt zur Verfügung steht, wird dir nicht zur Verfügung stehen. Und das sind Aussichten, die du normalerweise nicht begrüßen willst oder begrüßen kannst. Und da gab es einen Brahmanen, der mit dem Buddha gesprochen hat, genau über dieses Thema Todesfurcht. Und der kam mit einer ziemlich festen Meinung dahin und hat seine These auch vehement vertreten. Er sagte nämlich, das behaupte ich, Herr Gautama, das ist meine Ansicht. Keinen gibt es unter den Sterblichen, der nicht vor dem Tode in Angst und Furcht geriete. Der Buddha antwortet was anderes. Es gibt Brahmane, Sterbliche, die vor dem Tode in Furcht und Angst geraten und es gibt Sterbliche, die vor dem Tode nicht in Furcht und Angst geraten. Also er stimmt der Behauptung, dass Todesfurcht ein generelles Phänomen ist, nicht zu. Warum? Weil er den Gesamtzusammenhang betrachtet und die Bedingungen untersucht, die vorhanden sein müssen, dass diese Emotion auftritt. Der Buddha fragt ja immer nach den Bedingungen. Wann muss was da sein, damit bestimmte Phänomene auftauchen? Und er antwortet dem Brahmanen und sagt, es gibt vier Konstellationen, vier psychische Konstellationen, unter denen Angst nur auftauchen kann. Nummer eins, sinnliches Verlangen. Da ist jemand, der das Leben genießt. Der freut sich an den Dingen und will 120 Jahre alt werden und sein Arzt sagt ihm, tut mir leid, schlechte Botschaft, Vierteljahr noch, dann ist aus. Es ist logisch, was dann in so einem Menschen auftaucht. Oje, all das Schöne soll nicht mehr da sein. Ja? Panik taucht auf. Das, was mein Leben bisher vielleicht bestimmt hat, was der Mittelpunkt meines Strebens und Wollens und Schaffens ist, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Urlaub, mein dies und das, das soll alles wegfallen. Ist klar, dass dann Angst auftaucht, Schreck. Ja? Zweites Beispiel, Identifikation mit dem eigenen Körper. Da gibt es ja auch viele Menschen, die stolz sind, wie schön sie sind, wie kräftig sie sind, was sie alles machen können. Ja, also sie haben eine Identifikation mit der eigenen Leiblichkeit, zehren davon, freuen sich daran, das ist ihr Lebensmittelpunkt. Und die erfahren dasselbe. Nicht? Arzt sagt ihnen, ja, kaufen Sie keine Langspielplatte mehr, so ungefähr. Lohnt sich nicht mehr. Kaufen Sie keine neue Schuhe mehr. Schreck. Ja, warum? Weil das Identifikationsobjekt der eigene Körper bedroht ist. Und jetzt ist der Verlust nicht nur etwas Äußeres, sondern das eigene Ich ist ja jetzt bedroht. Denn die Vernichtung des Körpers ist für jemanden, der sich damit identifiziert, die Vernichtung der eigenen Person. Und wer will gern vernichtet werden? Wer an dem Ich, an dem Leben hängt, will nicht vernichtet werden. Panik und Angst. Dritte Variante, ein belastetes Gewissen. Also, das ist eine Krisensituation, wo jemand das Gefühl hat, ich bin eigentlich mit mir und meinem Leben nicht im Reinen. Ich erinnere mich, dass ich manches getan habe, was nicht in Ordnung war, habe viele krumme Dinge gedreht, vielleicht Verbrechen begangen, vielleicht Menschen misshandelt, ausgenutzt, Übles gemacht oder wenigstens die Zeit nicht genutzt, um was Gutes zu tun, Wohltäter zu sein. Da kommt der Gedanke, ach, hätte ich doch. Und wenn der Betreffende nun konfrontiert ist, deine Zeit ist rum, ja, mach dich bereit, pack die Koffer, dann befällt den nämlich natürlich auch ein Schrecken, aber nicht, weil er jetzt glaubt, dass alles vernichtet ist, sondern im Gegenteil, hier ist die Bedingung, dass der Betreffende glaubt, es geht weiter. Und wer das vor sich hat, der sieht ja seine Zukunft gemessen an den karmischen Konstellationen. Der weiß, nach dem, was ich in meinem Leben hier fabriziert habe, kann nichts Tolles auf mich zukommen. Im Gegenteil, ich schaue meinem eigenen Niedergang, meiner eigenen Vernichtung entgegen. Logisch, was tritt auf? Angst und Schrecken. Und der letzte Punkt, der mag uns betreffen oder Praktizierende betreffen, nämlich der Grund für Angst und Furcht in Bezug auf Schwanken und Unsicherheit bezüglich der Lehre. Wenn jemand, bleiben wir bei unserem Beispiel, zum Arzt geht und die Botschaft bekommt, ja, soweit ist es bald, dann mag der Betreffende denken, oje, hätte ich doch nur die Zeit besser genutzt. Ich wollte den Buddha schon immer mal das und das fragen. Und das ist mir unklar und jenes ist mir unklar. Und wie soll ich jetzt in der verbleibenden Zeit noch das nachholen, was ich in den letzten Jahren einfach verschludert habe, mich zu kümmern drum, dass in meinem Leben eine klare Ausrichtung ist, dass ich weiß, um was es bei Buddha Dhamma Sangha geht, dass ich eine gewisse Sicherheit habe. Vierter Grund. So, und ich kann das kurz machen, was das Gegenteil davon ist. Todesangst wird und kann nicht auftauchen, wenn man keine sinnlich-materielle Orientiertheit hat, wenn man sich mit dem eigenen Körper nicht identifiziert, wenn man sich karmisch gesehen nichts aufgeladen hat und wenn man geistige Klarheit in Bezug auf Buddha Dhamma Sangha hat. Und zu dem letzten, zu dem, sagen wir mal, Idealfall will ich noch eine Illustration auch geben, dass man das ein bisschen personifiziert auch hat. Und ich komme zu sprechen auf den König Sudassana, also diesen mythischen König Sudassana, von dem schon mal die Rede war im Zusammenhang mit der langen, langen Lebensdauer. Und genau er demonstriert uns, was es bedeuten kann, ein ruhiges und friedliches Sterben zu haben. Von ihm heißt es, da ist denn jener König, der große, herrliche Mahasudassana, bald darauf gestorben. Gleich wie etwa, wenn ein Hausvater oder der Sohn eines Hausvaters, der ein wohlbereitetes Mahl eingenommen hat und nach Tische Behagen empfindet, ebenso auch jener König hat er sein Sterbegefühl empfunden. Und nach dem Tode ist jener König auf gute Fährte in heilige Welt emporgelangt. Also das ist nun wirklich ein guter Übergang ohne Holpern und Stolpern, aber das kam ja auch nicht aus dem Stand heraus. Er hat ja nicht sich entschlossen, jetzt mache ich das mal so, sondern sein Leben war direkt oder indirekt eine Vorbereitung genau darauf. Denn das, was hier geschildert ist, ist ja nur möglich, wenn die Herzensverfassung entsprechend ist. Und bei ihm war sie so, weil er ein Leben lang sowohl die vier Jhanas als auch die vier Brahma-Viharas geübt hat und deshalb völlig frei war von sinnlichem Verlangen oder weltlichen Bindungen und ohne Zögern seinen Körper hat ablegen können, weil er ja wusste, es wird nur besser, ich werde in einer brahmischen Sphäre auftauchen, wo das Leben noch in einer ganz anderen Dimension sich zeigt. Kleine Ergänzung noch, es gibt mindestens noch eine Form von Todesfurcht, die aber nicht uns Menschen betrifft, sondern die Devas betrifft. Das sind ja gerade die Wesen, die immer mal glauben, ah, wir haben es geschafft, wir sind endlich da, wo wir immer hin wollten, hier gibt es kein Ende. Viele Devas halten sich ja für unsterblich. Und da kommt es ab und zu mal vor, dass sie von der Lehre des Buddha hören und die sind dann natürlich erschreckt, weil sie sagen, was, wir? Jetzt kommt da einer und sagt, ihr seid gar nicht unsterblich, auch ihr seid wie alle anderen Wesen eingebunden in den samsarischen Kreislauf, also richtet euch ein, eure Zeit ist hier auch bald vorbei. Ein Punkt noch aus einer ganz anderen Ecke, über den wir gestern Abend in der Runde in Café Klarblick mal gesprochen haben, ist der Aspekt der Selbsttötung. Weil es ja nicht nur das gibt, dass man Angst vor dem Tod hat, sondern manchmal ist man auch in einer Situation, wo man den Tod vielleicht herbeisehnt. Und das beschreibt der Buddha so. Sich selbst hat jedermann zum Freund. Sich selbst hat am liebsten man. Und doch im Zorn bringt man sich um, von mannigfachem Wahn betört. Man bringt sich mit dem Schwerte um, verschluckt auch Gift vom Wahn gepackt, hängt sich an einem Stricke auf, stürzt sich von einem Felsen hinab. Wir brauchen nicht zu diskutieren, auf welche Art und Weise man sich sozusagen absentieren kann. Mir geht es jetzt um die psychische Konstellation, die jemanden zu diesem Schritt führt. Und unser Vers, den wir gehört haben, zeigt ja so eine Art Widerspruch. Auf der einen Seite wird gesagt, jeder liebt sein Ich, jeder hängt dran, jeder hat eigentlich nichts lieber als das eigene Ich. Und trotzdem bringt man dieses Ich oder vermeintliche Ich um. Wie passt denn das zusammen? Nun, der Hintergrund ist das generelle Grundmotiv aller Lebewesen, die nur auf eines aus sind. Mir soll es wohl sein. Ich will es gut haben. Aber jeder hat andere Vorstellungen, wie man das erreicht. Diese Vorstellungen können oft gerade gegensätzlich sein. Der eine sagt, das geht doch nur, wenn ich meine physische Existenz behalte und er klammert sich dran. Und ein anderer sagt, es geht aber nur, wenn ich diese physische Existenz beende, weil sie mir elend ist. So, aber, und das ist der Punkt, in diesen Versen wird zweimal gesagt, welche innere Eigenschaft diese Wesen haben. Es wird hier gesagt, dass sie Mucchitta sind. Neumann übersetzt es oder wer das übersetzt hat, sie sind vom Wahn gepackt. Das heißt, wer in eine solche Überlegensituation kommt, ist verblendet, er ist abseits der Realität, er handelt nicht so, wie jemand handeln würde, der klaren Geistes ist. Warum? Weil er nicht einschätzen kann, dass er mit seiner Handlungsweise nichts Wesentliches verändert. Er verändert die momentane Erlebenssituation, er löst aber sein existenzielles Problem nicht. Im Gegenteil kann es sein, dass ein solcher, gerade wenn er in emotionalen Turbulenzen ist und in einer stark verblendeten Situation ist, dass danach seine Erlebensform noch sehr viel komplizierter und schwieriger ist. und sich auch die Möglichkeit des konkreten Eingreifens und Handelns noch verschlimmern. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch Nonnen und Mönche im Orden des Buddha, die sich in einer solch verzweifelten Situation befanden und die sagten, ich sehe keinen Ausweg, mit meiner Praxis komme ich nicht voran, das funktioniert alles irgendwie nicht, ich hänge mich auf. Und trotzdem war es meistens so, dass die dann in dieser angespannten Situation irgendwie noch den klaren Durchblick hatten und gemerkt haben, nein, das stimmt ja nicht. Und das war zugleich der Durchbruch zu ihrer Befreiung. Dennoch gab es auch zumindest einen Fall, an den ich mich erinnere, wo sich gleich mehrere Mönche reihenweise selbst umgebracht haben oder haben umbringen lassen. Und es war folgendermaßen, der Buddha hat ihnen eine Meditationsanleitung gegeben, er sagt ihnen, kontempliert mal die Unschönheit des Körpers. Dann hat sich der Buddha zur Regenzeit zurückgezogen und als er irgendwann mal wieder in das Kloster kam, fragte er ihr, sag mal, wo sind die Mönche? Wo sind die alle? Ja, die haben sich umgebracht. Ja, da waren die in der Kontemplation ihres Körpers zur richtigen Anschauung gekommen. Ja, schön ist das ja nicht wirklich. Das ist ja nicht wirklich reizvoll, ein solcher Körper. Also was machen wir? Oh, wir werfen ihn sozusagen auf den Müll. Und da haben sie jemanden beauftragt. Hier hast du ein Messer, also mach mal ran. Wir wollen sozusagen weiterkommen. Ist natürlich nicht der richtige Weg gewesen und der Buddha hat sofort für diese Menschen sozusagen die Meditation aus dem Verkehr gezogen und sagt ihnen, also guckt mal besser auf euren Atem, dann kann sowas nicht passieren. Für mich eine kleine Frage, wie konnte und warum konnte der Buddha diese Anweisung geben, die so schief gegangen ist? Vielleicht habt ihr eine Antwort drauf. So, aber klar ist, dass dieser Handlungsakt auch in einer Situation geistiger Unklarheit und Verwirrung passiert ist. Einen Sonderfall, den ihr sicher kennt, will ich noch erwähnen zum Schluss. Das ist Chano, der auch ein Mönch war, der sehr alt war, gebrechlich war, große Schmerzen hatte. Und er hat verkündet, ich werde das Messer nehmen. Und seine Mitbrüder waren ein bisschen unsicher. Ist das nun richtig, was der macht oder nicht? Jedenfalls hat er sich dann umgebracht und der Buddha wurde nachher befragt, was war mit dem? Und der Buddha hat ihn sozusagen freigesprochen. Er hat nämlich gesagt, dieser Mönch hat den Leib selbst abgelegt, aber er war zu dem Zeitpunkt ein Befreiter. Das heißt, es war sozusagen in Ordnung, was er gemacht hat. Allerdings ist dieser Mann zeitlebens irgendwie umstritten gewesen, weil man nicht wirklich wusste, hat er zu dem Zeitpunkt, wo er den Entschluss gefasst hat, die Arahatschaft schon gehabt oder war er auch da noch ein Stück weit abseits des Weges und hat auch erst im letzten Moment den Sprung in die Freiheit geschafft. Jedenfalls hat der Buddha daraufhin eine Richtlinie erlassen. Er sagte nämlich, wer da einen Körper ablegt und einen anderen Körper annimmt, der, sage ich, ist tadelhaft. Nicht also sich umbringen, um gleich wieder einen anderen Körper zu ergreifen, ist zwecklos. Sich das Leben in Anführungsstriche zu nehmen als Arahat, ist vielleicht nicht notwendig, aber nicht tadelhaft, weil damit der Prozess des Werdens und Entstehens ja nicht fortgesetzt wird. Allerletzter Satz. Der, wie heißt der, Kriegerfürst, glaube ich, nennen sie ihn, der Kriegerfürst Payasi. Das war ja so ein bisschen kritischer Geist, der viel da an den Lehrreden und an den Lehren zu mäkeln hatte. Der fragte mal Mönche, mit denen er zu tun hatte, ihr sagt mal, ihr seid auf dem Weg, ihr habt praktiziert, euch steht eine glänzende Zukunft bevor. Warum bringt ihr euch denn nicht um? Da hättet ihr dieses umständliche Menschenleben hinter euch und wärt bei den Devas. Ist doch ideal, ihr seid eigentlich dumm, wenn ihr hier noch rumturnt. Und da sagen die, nein, 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 nein. Das menschliche Leben ist so kostbar, dass man es nach Möglichkeit auch bis zum letzten Moment leben soll, weil man dann bis zum letzten Moment auch die Chance hat, noch zu praktizieren. Und gerade in Situationen, wo es weh tut, wo es schwierig ist, wo man ein Stück weit auch Geduld als höchste Dauerübung noch praktizieren und üben kann. Also, das wäre sozusagen die letzte Mahnung des Buddha. Ihr seid Menschen, das ist eine Ausnahmesituation. Nutzt diese Zeit, damit ihr das später nicht bereut. So viel für den Moment.